Die Politik gibt es nicht, sagt SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Michel. Bei ihr geht es immer um Menschen und Brücken. Ihr Mandat versteht sie daher als Auftrag zum Brückenbauen. Von ihrem Wahlkreis und Wohnort in Bautzen nach Berlin und zurück. Und das ist der Podcast Die Brückenbauerin.
In dieser Folge von Die Brückenbauerin spricht Katrin Michel mit mir über den politischen Aufbruch nach den Regierungsverhandlungen. Als Mitglied der Koalitionsverhandlungen weiß sie genau, was nun konkret auf den Weg gebracht wird und was sich für die Bürgerinnen und Bürger spürbar verbessern soll. Wir schauen nach vorn. Welche ersten Ergebnisse wird es geben? Wie gelingt es, Frauen in der Politik, gerade auch im Wahlkreis Bautzen, nachhaltig zu stärken? Und wie wollen wir politisch und gesellschaftlich künftig miteinander umgehen? Es wird ein Gespräch über Verantwortung, Veränderung und die Chance, Brücken zu bauen, wo sie dringend gebraucht werden. Hallo, liebe Katrin.
Hallo, liebe Birgit.
Was sagst du zu diesem Intro?
Ja, die kleinen Helferlein, ne, die fassen mal so zusammen, was es alles geben könnte. Aber ich sag immer, wir dürfen nichts verteufeln. Wir müssen mit modernen Techniken umgehen. Aber wir müssen uns natürlich auch die Beurteilungskompetenz erhalten. Absolut. Dass wir genau wissen, stimmt das denn auch? Und verifiziere ich das denn nochmal? Und ja, deshalb finde ich das ganz spannend, heute mal so angekündigt zu werden.
Und um jetzt die Zuhörer mit abzuholen, so angekündigt zu werden heißt, das ist ein Textvorschlag von ChatGPT, den wir uns haben schreiben lassen nach der Vorbereitung auf diese Folge. Also, dann geht's mal rein in die Folge heute unter dem Motto, was nun gemacht wird. Katrin, wir wollen ja nach vorne schauen, aber jetzt ein ganz kurzer Rückblick, denn das war schon etwas Besonderes, dass du in den Koalitionsverhandlungen dabei warst. Was war deine Rolle? Was hast du gemacht?
Das ist ganz richtig und so ganz neu war die Situation für mich ja nicht, weil ich durfte ja schon 2021 den Koalitionsvertrag mitverhandeln, damals in der Arbeitsgruppe Energie und Klima und Transformation. Ja. Und diesmal war ich in der Arbeitsgruppe 5, Arbeit und Soziales. Und natürlich, wir waren übrigens ein reines Frauenteam aus der SPD, was da den Kolleginnen und Kollegen der CDU und CSU gegenüber saß. Das war recht spannend. Und wir waren rundweg Fachpolitikerinnen, die ganz viel Fachexpertise auf ihren Gebieten mitgebracht haben. Und ich habe das ja auch aus meinem Haushaltsblick sozusagen heraus, weil ich ja den Einzelplan 11, Arbeit und Soziales, die letzten 3,5 Jahre als Hauptberichterstatterin betreuen durfte. Und deshalb, wir waren sehr gut gerüstet.
Das hört sich großartig an. Und auch über dieses Thema, da saßen wir mit einer reinen Frauenriege. Das finde ich spannend, da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen. Du hast es gesagt, du warst auch in der vorherigen Regierung, in der Ampelkoalition, in den Koalitionsverhandlungen dabei. Wenn du es jetzt mal vergleichst, die beiden, gab es andere Konflikte, wo war es konstruktiv? Also wie siehst du den Unterschied zwischen den Verhandlungen damals, zugegebenermaßen in einem anderen Bereich, aber trotzdem ja, glaube ich, mal ganz spannend zu sehen, wie ist so eine Aufbruchsstimmung?
Tatsächlich ist es doch sehr unterschiedlich, wenn ich so zurückdenke, obwohl wir jetzt insgeheim ja auch mit 3 Partnern am Tisch gesessen haben, wenn man CDU und CSU jeweils als einzelnen Partner sieht. Aber was ich empfunden habe, es war, wie formuliere ich das jetzt, aufgeräumter? Aufgeräumter im Sinne von, wir sind uns alle der großen Herausforderung bewusst. Nicht so euphorisch wie 2021. Also 2021 war sehr viel Euphorie drin.
Ja.
Und ich habe auch nochmal überlegt, ob sich mein Blick auch geändert hat. Und der hat sich tatsächlich geändert, weil damals, ich war ganz frisch, saß dort drin und kam mit Themen in Berührung, über die ich so lange noch nicht nachgedacht hatte. Also deshalb diesmal so eher gesättelter, weil man weiß ja, was man kann. Man weiß, was man weiß und man weiß, was man will. Mhm. Und deshalb waren wir sehr in uns geschlossen, ruhig, aber sehr bestimmt. Und trotzdem gab es natürlich auch Situationen, ja, wo man sich dann doch erstmal zurücknimmt und überlegt, wie gestalten wir denn den Weg weiter? Also auch, ne, also es war jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, das würde die Hörerin auch wundern, weil dazu sind die Positionen bei Arbeit und Soziales zwischen den Parteien sehr weit oder ziemlich weit auseinander. Aber trotzdem haben wir es geschafft, immer wieder wertschätzend miteinander umzugehen. Und das, finde ich, ist eine der Punkte, die mich umtreiben, die für Erfolg sprechen können oder nicht. Wenn man in der Lage ist, auch denjenigen, der anders denkt, mit Wertschätzung anzuhören und dann zu versuchen, wie findet man denn eine Annäherung, ein kleinstes gemeinsames Vielfaches. Aber wir waren auch die Gruppe, die ganz viel strittig gestellt hat. Und strittig stellen heißt immer, man gibt denn aus der Arbeitsgruppe heraus, dass eine Stufe höher dann ins Hauptverhandlerteam. Das kam schon auch vor, ja.
Ja, sehr spannend. Also vielen Dank mal für den Einblick, wie so etwas auch funktioniert. Nach den Koalitionsverhandlungen ging es dann an die Kabinettsbildung. Und da warst du ja auch eine der wenigen, die sich öffentlich geäußert haben zu der Debatte um Saskia Esken. Also Stichwort Wertschätzung. Ich habe das sehr gut gefunden. Ich habe mich gewundert, warum ich nicht mehr Frauen höre, die sich dazu äußern. Wir wollen das nicht jetzt hier lange ausbreiten, aber nochmal eine kurze Einordnung von dir. Was möchtest du zu dieser Thematik noch sagen?
Also du hast recht. Auch ich hätte mir gewünscht, dass mehr Frauen den Mut gehabt hätten, das sehr öffentlich und ja auch mit Klarnamen Farbe zu bekennen, weil ich finde, grundsätzlich, wir reden immer darüber, dass wir mehr Frauen in der Politik haben wollen, dass wir sie nicht nur da haben wollen, sondern auch da halten wollen. Und dazu gehört für mich auch, dass wir als Frauen solidarisch miteinander umgehen und uns gegenseitig stark machen, weil die Männer machen das auch. Das finde ich schon erstmal wichtig. Und ja, ich finde, es ist wirklich wichtig, dass man das auch klar macht, wenn man eine andere Meinung hat, wie da mit Frauen oder in dem Fall eben mit Saskia umgegangen wurde. Ich habe viele unterschiedliche Meinungen gehört, aber ich habe das nicht nur öffentlich gesagt, ich habe das auch Lars Klingbeil gesagt. Also insofern, ja, gehört das für mich dazu. Kurz persönlich, ich kenne Saskia wirklich persönlich. Sie hat sich unheimlich eingesetzt, auch für die Wahlkämpfe, gerade im Osten. Sie war ganz oft bei uns und ich war mit ihr unterwegs und ich war mit ihr unterwegs auf Marktplätzen, in Institutionen. Und da hat niemand im Nachhinein gesagt, was ist denn das für eine komische Frau? Wie hat die denn gesprochen? Übrigens total sexistisch, ne? Was haben wir da schon wieder? Die Frauen werden eingeschätzt in zickig zu hölzern, was weiß ich.
Ja.
Sie ist immer wahrgenommen worden als gute Politikerin, als jemand, der sich für die Menschen interessiert. Und ich konnte überhaupt nicht feststellen, dass sie mit Menschen nicht gut und schnell ins Gespräch kommen konnte, egal was die auf dem Herzen hatten, woher die kamen. Also insofern musste ich das ansprechen. Und die uns länger zuhören, wissen, dass ich mich sehr für Personalentwicklung nicht nur interessiert habe, sondern da auch eine gewisse Fachexpertise mitbringe. Und dazu gehört auch, dass man genau schaut, wenn man eine Doppelspitze hat und einen Generalsekretär, dass man überlegt, wer kann denn was am besten. Und da habe ich wahrgenommen, dass man der Frau oft Rollen zugegeben hatte, die nicht die beste für sie war und wo vielleicht ein anderer besser gepasst hätte. Ich würde es auch klar machen, es gibt Menschen, Politiker, Menschen im öffentlichen Raum, wo ich immer sage, der eine kommt super im Zweiergespräch rüber, der andere funktioniert toll auf dem Panel, ein anderer kann tolle Grußworte reden. Also insofern würde ich mir da auch viel mehr Mut zur Diversität wünschen, auch für die kommende Regierung und auch für unsere kommende Parteispitze.
Super, ganz, ganz lieben Dank. Ich finde das klasse. Und du hast das auch im Vorfeld mir schon mal gesagt. Und das habe ich auch so wahrgenommen, dass Saskia Esken jemand ist, der wirklich auch anderen die Bühne lässt und sich nicht in den Vordergrund stellt, sondern richtig unterstützend aktiv ist vor Ort bei euch Und das finde ich ist auch ein großartiger Zug und mit Sicherheit auch etwas, was man sich abschauen kann.
Ja, definitiv. Mhm.
Ja, dann gehen wir doch jetzt mal rein in die Marktplätze oder rauf auf die Marktplätze. Ihr habt die Tour gemacht, ihr habt es im Wahlkampf, habt ihr hingehört, habt ihr geschaut, was braucht's, wo drückt der Schuh? Jetzt steht die neue Regierung. Mit was möchtet ihr denn die Wähler und die Menschen bei euch in Bautzen, gehen wir da jetzt mal konkret rein, mit was wollt ihr die jetzt als erstes, ich sag mal wieder, für die Politik begeistern und auch gewinnen? Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die jetzt konkret anstellen, wo man schnell merkt, jawohl, jetzt spüre ich einen Wandel?
Also das ist tatsächlich der Ansatz, den wir wollen, den wir uns auch in die Hand versprochen haben, dass wir sagen, die Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen können, die müssen relativ schnell wirklich in der Lebenswirklichkeit der Menschen ankommen. Und das heißt nicht, dass die vergangene Regierung nichts gemacht hat. Wir haben viele Dinge auf den Weg gebracht, aber da zeigt sich halt oft auch, Politik ist selten ein Sprint. Es ist eher ein Marathonlauf. Mhm. Und manchmal werden Dinge Weichen gestellt und kommen erst später zum Tragen. Mhm. Und in den Gesprächen, die ich mit den Menschen geführt habe, also die verstehen das durchaus, aber die sagen dann schon, aber so wie es jetzt ist, das stört mich.
Ja.
Und du hast es angesprochen, wir haben ja auch die Formate gehabt, wo drückt der Schuh, wo ich am Anfang immer dachte, sind es überwiegend die finanziellen Aspekte, also geht es ihnen finanziell schlecht, müssen wir da nachschieben, haben sie Angst um ihren Arbeitsplatz, ist die Rente zu klein? Das war eher verhalten. Also da haben ganz viele gesagt, ach, eigentlich geht's mir persönlich ganz gut, aber, und dann kamen so Sachen, die im ersten Moment gar nicht die große Hochpolitik sind, nämlich dann kam diese überbordende Bürokratie. Wenn ich was beantragen muss, dann muss ich x Formulare ausfüllen. Das ist so anstrengend. Und Leute, die auch sehr klug sind, sagen immer, ich verstehe es trotzdem nicht, obwohl ich nicht dumm bin. Mhm. Und das ist so, das überlagert alles. Oder wir haben die Situation, dass ich meine Daten mehrfach bei unterschiedlichen Ämtern angeben muss, wo die Leute dann sagen, verstehe ich nicht, ich habe es doch einmal gemacht, redet ihr nicht miteinander, seid ihr nicht verknüpft? Und da geht genau auch der Fokus drauf, dass wir überlegen, das sind so erste Maßnahmen, die wir umsetzen wollen.
Ja.
Dass eben, ich will nicht mit der großen Keule Bürokratieabbau kommen, weil das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber dass wir sagen, wo können wir Sachen vereinfachen? Wo können wir dafür sorgen, dass sozusagen jemand nur einmal seine Daten eingibt und dann geht das seinen Gang? Oder wenn ich mehrere Leistungen in Anspruch nehmen muss, zum Beispiel im Sozialamt, dass ich da nicht zu 5 unterschiedlichen Bearbeitern gehen muss und jeder hat ein anderes Formular, sondern dass es zentralisiert, am besten noch digital zukünftig abgeleistet werden kann. Und dass man eben sagt, wir haben weniger umständliche Verfahren,
ja,
und erhoffen uns dadurch auch, dass die Menschen sagen, ah, der Staat, und das setzen die schon im Verhältnis, der funktioniert jetzt besser für mich. Also es macht es einfacher. Das sind die kleinen Sachen vermeintlich, die große Herausforderungen darstellen werden, da bin ich mir sehr sicher. Aber natürlich treibt uns auch alle um und das ist in ganz Deutschland so, nicht nur in meinem Wahlkreis, dass wir sagen, wir müssen durch gute Maßnahmen die unsere Industrie wieder zum Laufen bringen. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass Wachstum generiert werden kann, dass die Unternehmen bei uns sind, dass sie in Deutschland investieren. Und da haben wir einige Sachen auch im Koalitionsvertrag, eben der Deutschlandbonus. Man sagt, wenn du hier in Deutschland investierst, dann soll das nicht zu deinem Schaden sein. Oder aber gerade für die energieintensiven Unternehmen, dass man sagt, wir schauen, dass der Strompreis reduziert werden kann, damit ihr wettbewerbsfähig seid. Denn je mehr Menschen wir in Arbeit haben, je mehr unsere Wirtschaft floriert, desto mehr Einnahmen erzielen wir im Staat und desto besser können wir unseren Sozialstaat aufstellen, beziehungsweise unseren Staat im Allgemeinen. Das ist nun mal, ne?
Jetzt klingt das alles drei schlüssig, alle drei Themenbereiche, die du angesprochen hast. In der Wirtschaft ist es so, dass wenn ein neuer Manager kommt, sagt man, innerhalb der ersten 100 Tage muss der irgendwelche Quick Wins erzielen, ja? Damit man sagt, ach, da hat er was geschafft, wunderbar. Wir sehen und merken, dass er da ist und eine Veränderung bringt. Glaubst du, bei diesen drei Sachen, die du gerade erwähnt hast, und ich fand den ersten Bereich besonders spannend, auch weil er auf deinen Erkenntnissen, auf den Wo drückt der Schuh Gesprächen basiert, dass das eben genau das ist, wo die Menschen sagen, hier müsst ihr uns echt helfen, hier müsst ihr ran. Glaubst du, dass es eine Chance gibt, ich will nicht sagen bis zu den Sommerferien, aber in diesem Jahr das auch spürbar für die Bürger schon machen zu können, oder sind das langfristige Ziele, wo wir möglicherweise Jahre drauf achten müssen?
Bevor wir alle, also in unterschiedlichen Ministerien laufen natürlich schon die überlegen, was können wir ändern, was müssen wir in Gesetze gießen. Das ist alles schon im Fluss. Nun sage ich jetzt mal, hinkt das Parlament etwas hinterher, um mal so salopp zu sein, weil wir wissen auch, der komplette Koalitionsvertrag steht unter Finanzierungsvorbehalt. Und wir wissen, wir haben keinen beschlossenen Haushalt für 2025. Das heißt, wir sind gerade in so einer vorläufigen Haushaltsführung, was es für viele schwer macht, weil eben nicht die kompletten Gelder zur Verfügung gestanden haben. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell den 25er Haushalt sozusagen beschließen, bearbeiten, bereinigen, und dann kommt der 26er gleich hinterher, weil das ist ja die Basis, dass wir genau gucken, wie viel Geld haben wir zur Verfügung, was können die Unternehmen auf den Weg bringen, weil bei so vielen Sachen, gerade Bürokratieabbau, da wird es sehr viel Prozesswissen geben müssen, also Menschen, die sich damit auskennen, die auch Prozesse anders stricken, damit es so schnell wie möglich geht. Na? Wenn du mir jetzt wirklich sagst, Hand aufs Herz. Ich bin sehr skeptisch. Ich weiß, dass es sehr viel Energie von uns benötigen wird, damit wir das gemeinsam hinbekommen. Ich weiß aber auch, dass es viele Menschen in der Politik, ob das jetzt in den Ministerien die Beamten sind oder eben auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich das alles in die Hand geschworen haben. Und ja, wir müssen schnell auf den Weg kommen. Und ich glaube, das wird uns helfen, das nicht zu verschieben und zu sagen, dafür ist ja später auch noch Zeit. Ich glaube, jedem Einzelnen ist bewusst, wie wichtig hier auch Schnelligkeit ist.
Ja, und ich glaube, also erstmal vielen Dank für diese ehrliche Antwort. Das ist ja auch schon mal gut, dass du sagst, wir müssen erstmal in den Haushalt ran und es ist nicht das einfachste Thema. Ist auch mein Eindruck. Bürokratieabbau, auch wenn es an solchen, also wenn es nicht der gesamte Bürokratieabbau, aber zum Beispiel die Formulare der Sozialhilfeempfänger im Kleinen oder im Konkreten, es geht nicht so schnell. Glaube ich dennoch, dass jetzt für die Menschen etwas passieren muss, wo die Wähler sagen, jetzt spüre ich etwas. Und das ist, glaube ich, ganz egal in welchem Bereich, aber sie müssen diesen Sommer etwas spüren. Sie müssen die Veränderung spüren und müssen sagen, aha, da kommt etwas in Bewegung. Und mein Eindruck ist, das ist egal in welchem Bereich das ist, solange sie es wahrnehmen, selbst, dass es den einzelnen Menschen betrifft und man dann sagt, wenn das jetzt schon mal klappt, dann bin ich auch optimistisch, dass das nächste und übernächste hinhaut. Gibt es da etwas, ich weiß, du kannst jetzt nicht den gesamten Bereich, nicht alle, Soziales, Wirtschaft, Bildung, also alles überblicken, aber hast du ein Gespür dafür, dann habt ihr das besprochen, welche schnellen Ergebnisse ihr liefern wollt?
Es ist tatsächlich so, wie ich es beschrieben habe, dass jeder in seinem Ressort jetzt gucken muss und dann auch Dinge verifizieren muss und sagen, da ist jetzt meine Priorität drauf. Mhm. Die Ministerien müssen jetzt überall beim Finanzminister sozusagen ihre Vorschläge abgeben, inklusive was es kostet. Und dann wird ganz genau geguckt, dann kommen wir dran. Also auch wir als Haushaltspolitikerin sind natürlich dann im Arbeiten und gucken ganz genau, wie können wir auch unterstützen, dass das Geld dafür verwendet wird, dass wir eben genau schnell vorankommen und wichtige Sachen zuerst bearbeiten. Mhm. Ich will mich jetzt nicht versteifen und auf Einzelthemen runterbrechen, weil das wäre nicht seriös und das mache ich ungern. Ich kann aber ein bisschen sagen, was ich nicht möchte oder was ich nicht als zielführend halte. Wir kennen ja alle die Journalisten, die ständig fragen, ne? Ja, was wollen Sie denn jetzt neu machen? Und Sie sind ja jetzt neu im Amt bei den Ministerinnen und Ministern. Und viele lassen sich dann hinreißen und beschreiben ein Thema, was ihnen vermeintlich gerade wichtig erscheint. Das finde ich kontraproduktiv, weil letztendlich wissen wir haben große Herausforderungen vor uns. Und wenn ich in meinem Einzelplan für Arbeit und Soziales schaue, die Rente, das ficht uns alle an, dass wir schauen müssen, wie kriegen wir das zukünftig geregelt. Es kann nicht sein, dass der Staat so viel Geld für Rentenzuschüsse ausgibt. Und trotzdem wollen wir, dass die Menschen von ihrer Arbeit im Alter würdig leben können. Das ist die Herausforderung. Aber wie gesagt, also da kommen mir auch so die Koalitionsverhandlungen ein bisschen im Kopf rum, weil das kann man hier sagen, weil wir sagen das ja auch öffentlich und Carsten Linnemann hat ja bei uns auch in der Arbeitsgruppe mitverhandelt. Man brauchte eigentlich nur Bürgergeld denken, dann kam schon das Überdruckventil und da war Ihnen und Ihnen eben den Kollegen von der CDU/CSU sehr wichtig, dass es auf keinen Fall mehr Bürgergeld heißen darf und da wünschte ich mir mehr fachliche Ausblicke, also dass man sagt, okay, so wie es jetzt ist, finde ich es nicht gut als CDU-Politiker, aber ich habe einen Plan. So könnte es aussehen, ohne Menschen jetzt in eine Schublade zu stecken. Und da war es doch oft ein wenig dünn. Da also, erhoffe ich mir Nachbesserung.
Ja, ich bin ja aus Niedersachsen hier mit in diesem Podcast und bei uns ist gerade der Ministerpräsidentenwechsel gewesen von Stefan Weil zu Olaf Lies. Und Olaf Lies hat in seiner Rede gesagt, wir müssen jetzt aufhören zu reden, wir müssen jetzt einfach mal machen. Das hat mich was an Carsten Linnemann erinnert, der Ähnliches in den Talkshows immer sagt. Es hat mich gewundert, dass Olaf Lies genau mit diesen Worten seine Amtszeit begann. Andererseits ist es dadurch nicht unwahrer. Es ist wirklich richtig, ja. Also aufstehen, duschen, arbeiten, ne?
Es ist tatsächlich so. Und das sage ich ja auch immer. Die Leute wollen von uns keine Sonntagsreden.
Ja.
Die wollen keine bunten Prospekte. Die wollen einfach, macht was. Und ich will sehen, dass ihr was macht, weil es bei mir ankommt und ihr euch nicht in einem Thema verkämpft, was mich vielleicht jetzt nicht so gerade betrifft. Das ist schwierig, weil die Themen natürlich unterschiedlich sind bei den Menschen. Aber ja, Birgit, genau das ist die Herausforderung. Und das meinte ich auch damit, als ich anfänglich meinte, dass CDU, CSU und SPD da sehr klar sind und wissen, wir müssen jetzt liefern und nicht an der Lebenswirklichkeit vorbei.
Ja. Ja, also von dem her, das ist toll und auch spannend zwischen dieser Meinung, die oftmals von den Medien rübergebracht wird und dem, was ihr wirklich als Abgeordnete aus euren Wahlkreisen, also nochmal, ich finde das ja auch genau das richtige System, dass ihr ungefähr die Hälfte eurer Arbeitszeit im Wahlkreis verbringt und die andere Hälfte in Berlin, dass ihr wirklich das, was vor Ort euch mitgeteilt wird, mit auf die Reise nach Berlin gegeben wird, dass ihr an diesen Themen arbeitet und nicht an dem, was die Medien gerne hätten, was ihr machen sollt.
Ja,
also
genau.
Ja, das ist schon ein gutes Thema. Ja, also good luck und starke Nerven. Ich meine, du bist jetzt schon ein alter Hase in den Haushaltsverhandlungen, aber ich weiß auch, dass das wieder bedeutet, die schönen Sommerwochen vielleicht auch mit dem ein oder anderen Ausblick und Ausflug an die geliebte Ostsee, die werden jetzt vielleicht dann wieder was hinten anstehen, weil jetzt zwei Haushalte anstehen und das bedeutet auch wieder viel Arbeit für dich.
Also tatsächlich, wir haben den Zeitplan bekommen und es sieht so aus, als hätte ich nach 3 Jahren endlich mal Glück und müsste meinen Urlaub nicht unterbrechen, sondern kann den ordentlich zu Ende führen und mich dann mit ganzer Kraft in die Haushaltsverhandlungen stürzen. Und schön, dass du sagst, alter Hase, der alte Hase hat noch eine neue Aufgabe dazu bekommen. Weil, nämlich, also erstmal war ich sehr, sehr froh, dass ich, wie gesagt, meinen Einzelplan für Arbeit und Soziales weiterhin betreuen darf. Aber ich habe noch das Bundesfinanzministerium dazu bekommen.
Ach was?
Ja,
ja,
Katrin. Also was ganz Neues, der Minister neu und die Berichterstatterin neu. Also da freue ich mich unheimlich drauf, da auch wieder noch ein neues Feld beackern zu dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Spannende Themen.
Ja, ja, und es passt ja perfekt. Das ist ja dann wirklich die tolle Symbiose deiner Kompetenzen, ne?
Also, dass man, ja, du weißt, ich sehe das ja auch immer, wo kann man wieder mehr lernen und die Lernkurve geht wieder steil. Und ja, da habe ich mich sehr über das Vertrauen gefreut. Und mal gucken, wir haben ja auch noch einige Unterausschüsse im Haushalt, was da noch so kommt. Aber ja, die Herausforderungen sind da und mein Team und ich, wir sind schon ganz gespannt. Und das ist vielleicht auch nochmal was, wenn ich zurückdenke an die erste Legislatur, da war ich erstaunt, wie viel ich vergessen hatte oder mich gar nicht mehr erinnern konnte, weil viele gefragt haben, war das damals auch so und hat es auch so lange gedauert, bevor wir ins Arbeiten kamen? Und tatsächlich hat es damals noch viel länger gedauert. Also wir waren jetzt viel schneller unterwegs und trotzdem, ja, wahrscheinlich als neuer Abgeordneter, ich hatte ja auch viele Aufgaben, ne? Also Team suchen,
ja,
Büros aufmachen,
ja, ja,
ne? Und ich wusste damals nicht, was an Arbeit irgendwo liegt. Also im Sinne von, na, jetzt wusste ich genau, was du im Haushalt alles machen musst, wenn du dann wieder im Haushaltsausschuss bist und denke, ich will die Zeit jetzt nicht irgendwie, verplempern. Da war man, oder ich war da jetzt ein bisschen ungeduldiger. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen durch.
Ja. Ja, ja, und es müssen alle durch. Und ich meine, auch das muss man natürlich, es gibt immer wieder weibliche Abgeordnete, die gestärkt werden müssen, die ihre Chancen bekommen müssen, so wie das bei dir war. Und das braucht natürlich auch, das muss man sich ja schon bewusst machen. Es ist nicht nur der Umzug nach Berlin, sondern es ist eben alles, was damit einhergeht, was man an Kompetenzen erlangen muss. Und das sind nicht nur die Kompetenzen, wie finde ich mein Büro in den überall gleich aussehenden Fluren, sondern es sind eben auch wirklich genau diese fachlichen Themen. Also das ist erstmal toll, dass es für dich auch eine Stärkung gibt, auch deiner politischen Expertise.
Ja.
Und dann lass uns doch jetzt mal in diesen zweiten Themenblock reingehen. Was können wir denn machen, damit auch andere Frauen diese Stärkung erfahren? Vielleicht erstmal, gib uns doch mal einen Einblick, wie ihr als SPD aufgestellt seid. Wir haben gerade schon gehört, Koalitionsverhandlungen in eurem Bereich rein weiblich. Wie ist so die Zusammensetzung der Fraktion? Und wie ist auch, was mich bei weiblichen Abgeordneten interessiert, auch so dieser der Altersquerschnitt, den ihr darstellt?
Ja, wo fange ich da an, um mich nicht im Unendlichen zu verlieren? Weil wenn ich so an die Zusammenstellung oft denke, also Regierung, da konnten wir erstmal zufrieden sein, da ist schon drauf geachtet worden von SPD-Seiten, dass auch Frauen in der Regierung sind, gute Frauen in der Regierung sind, junge Frauen in der Regierung sind. Das ist schon erstmal wichtig. Es hat sich nicht ganz durchgezogen durch die komplette Fraktion. Da sind dann doch hier und da doch wieder männliche Kollegen zum Zuge gekommen, wo wir uns auch eine Frau hätten ausdenken können oder gewünscht hätten. Und ich spreche da gerade auf so Sachen an, wie wenn es um Sprecherposten geht, also Sprecherinnen in den Arbeitsgruppen, dass man da auch genau hinschaut, Mann, Frau. Ich gebe aber zu, dass es in immer die Unterstützung geben muss aller Frauen, aber nicht nur der Frauen, auch der Männer, dass Frauen in Führung kommen. Und das ist ja ein Thema, was mich schon sehr lange begleitet, auch früher in der Wirtschaft, in der Gewerkschaft. Und da komme ich mir manchmal vor wie in so einem täglich grüßtes Murmeltier. Weil wenn ich überlege, wie viele Jahrzehnte, kann man jetzt schon sagen, wir immer überlegen, wie schaffen wir es, Frauen ja, dass sie 50% Teilhabe haben, weil sie bilden 50% der Gesellschaft aus. Und warum schaffen wir das nicht? Und warum funktioniert es nicht? Und dann kriegen wir wieder die Teilnehmenden im Koalitionsausschuss serviert und da ist eine Frau dabei von 11 Personen. Und da denke ich mir wieder, ja, dann kommen so die Äußerungen, ja, also wir mussten ja, also da sind ja bestimmte Positionen drin, das ist richtig, aber das ist ja genau der Knackpunkt. Warum haben wir keine Frauen auf diesen Positionen?
Ja.
Warum sind da so viele Männer? Und das ist zugegebenermaßen in der Politik tatsächlich nochmal viel, viel komplexer und schwieriger als in der Wirtschaft. Ich kann mich erinnern damals, ich habe die Diskussion mitgemacht um die Frauenquote in Aufsichtsräten. Ich war damals selbst Aufsichtsrätin. Da sind schon damals die Arbeitnehmervertreter, also die Gewerkschaften, haben schon immer paritätisch besetzt. Ich weiß es von meiner Gewerkschaft IGBCE. Michael Vasiladis ist ein großer Verfechter, der immer darauf achtet, dass Führungspositionen mit guten Frauen besetzt werden, dass es da möglichst Parität gibt. Das wünschte ich mir natürlich an allen Ecken und Enden. Und ich bin diese unleidlichen Debatten von, na, ob die das kann und ja, will die jetzt hier vielleicht länger bleiben und was macht die denn? Die eine ist zu jung, na ja, mal gucken, dann wird sie ja irgendwann Kinder kriegen. Die anderen sind zu alt und sollen am besten schon das Gnadenbrot kriegen. Also du merkst, das ficht mich emotional an.
Ja,
und wir
zu Recht, Katrin.
Ja, und ich sag mir immer, die Theorie ist doch uns allen bekannt. Wir wissen, gemischte Teams arbeiten besser, sind effizienter. Wir wissen, die Gleichstellung, es braucht die Repräsentanz der Frauen. Frauen denken anders. Frauen also haben andere Erfahrungen, ne? Und warum kriegen wir es nicht hin?
Es ist ja wirklich so. Also seit 20 Jahren gibt es diese McKinsey-Studie, alle 5 Jahre, die nachweist, dass diverse Teams effizienter sind. Also wirklich auch nachweisbar erfolgreicher. Und es ist immer noch so, wenn du dann schaust, wenn wir jetzt mal in den Vergleich in die Wirtschaft machen, welche Positionen bekommen Frauen dann? Dann reden wir so über Marketing und Personal, ja, so nach dem Motto, da machen die nichts verkehrt. Und was mich auch wirklich zunehmend aufregt, und das sehe ich jetzt nicht nur bei LinkedIn, das sehe ich jetzt auch im Bundestag, dass Frauen in diesen bunten Hosenanzügen rumlaufen müssen, um sichtbar zu sein. Oder es meinen und dass ich das Gefühl habe, was wird hier jetzt eigentlich gewählt und was darf Karriere machen, wenn du jung bist und einen bunten Hosenanzug zählst, oder kann ich auch in meinem dunkelblauen Kostüm und mit über 50 als Frau auch noch Karriere machen? Und da habe ich so manchmal das Gefühl, das sind auch so die falschen Sachen, die dann protegiert werden. Und jetzt ist auch wieder die Frage, die sich daraus ergibt, wer protegiert eigentlich die Frauen? Müssen das vielmehr die Frauen untereinander machen, sich fördern? Oder ist das eine Sache, wo wir mehr an die Männer appellieren?
Beides, Birgit.
Ja.
Das eine ist, da wir Frauen seltener auf Schlüsselpositionen haben, die Entscheidungen treffen, sind wir natürlich auch auf die Förderung von klugen Männern angewiesen. Das ist ganz klar. Aber der zweite Aspekt ist genauso wichtig, dass wir uns als Frauen untereinander unterstützen, stärken und besser netzwerken. Das klappt bei den Männern einfach besser, schon immer. Mhm. Ja, wo wir immer gesagt haben, ja, die gehen zusammen ein Bier trinken und oder spielen zusammen Fußball und verknüpfen sich da auch und dann denken die, ach, der spielt gut Fußball, der kann bestimmt auch Politik. Bei Frauen ist das anders.
Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt so in Bautzen sind und schauen mal, was macht ihr da oder was könnt ihr machen, um da politischen Nachwuchs zu fördern und für euch zu gewinnen? Geht ihr da auch so vor, dass ihr sagt, Mensch, ich bin hier wir sind im gleichen Handballclub und jetzt sprechen wir die doch mal an? Also
natürlich ist das auch immer ein Garant. Also, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt, Menschen kennenlernt. Und dann braucht es natürlich auch Frauen, die das sehen, die einen offenen Blick dafür haben. Und die Frauen, die das möchten. Und ich unterscheide da sowohl ganz jung, aber auch, wir dürfen auch die nicht vergessen, die in der Mitte ihres Lebens stehen, wo die Kinder schon groß sind und die denken, eigentlich könnte ich mich auch für diese Gesellschaft einbringen. bei mir war das ja ähnlich, ne, dass ich durchstarten konnte in dem Moment, als meine Kinder sozusagen ja erwachsen oder groß waren.
Ja, ja.
Und ja, ich mache das sehr, sehr, sehr gerne und ich bin da immer auf der Suche nach tollen Frauen, die anzusprechen, die einzubinden, ihnen was zuzutrauen, sie wachsen zu lassen. Das ist ganz wichtig, weil sie brauchen selber auch Selbstvertrauen und wir haben da, kann ich, das klingt jetzt schon fast wie ein bisschen Eigenlob, aber gerade gestern haben wir unseren neuen Kreisvorstand, haben wir uns getroffen und da sind ganz, ganz tolle Frauen dabei. Auch tolle Männer, aber das ist so neuer Geist. Also das sind junge Männer, die ein anderes Frauenbild haben, die auch da unterstützen. Mhm. Und wo ich immer sage, ne, du musst da einen Blick drauf haben, weil Frauen, warum auch immer, Erziehung, warum ist es so gekommen? Wir sind halt vorsichtiger. Das geht im Betrieb los, wenn man sich für eine Stelle bewirbt. Und man liest so, was soll man alles können? Da sitzen die Frauen und denken, ich habe nur 98%. Ich weiß nicht, ob ich mich bewerben sollte. Da sind die Männer ganz anders unterwegs. Die gucken durch, wie ist es? Ja, das
Ende. Passt das.
War super. Dann fragen sie im Bewerbungsgespräch noch, wie viele Fenster hat das Büro und habe ich eine Sekretärin.
Ja.
Und wo ist der neue Parkplatz? Ja. Also möglichst gleich vor der Haustür. Ja. Fürs Dienstauto, ne? Also,
das Stromberg lässt grüßen.
Wir stehen uns da oft selbst im Weg. Nun gibt es viele, viele kluge Frauen, die das nicht mehr tun, aber die braucht's eben. Und wir versuchen halt, unsere Ressourcen so gut wie möglich zu bündeln. Auch in der SPD gibt es sozusagen einen Zusammenschluss der SPD-Frauen, wo wir genau schauen, was können wir an Themen angehen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, wie können wir jemand auch Mehrheiten beschaffen. Auch das gehört dazu, gerade wenn es um Ämter geht, die gewählt werden müssen. Und vor allen Dingen, du hast es vorhin auch so in so einem Nebensatz gesagt, dass wir uns die Themen nehmen, die richtig wichtig sind. Alle Themen sind wichtig, aber ne, bei den Frauen, ja, die können ja Familie machen und
Bildung.
Und ja, Umwelt vielleicht noch ein bisschen. Da ist man ja schon, ne, so da geht das Denken schon wieder los, wo ich sage, nein, Frauen können alles.
Ja.
Können alles. Genau wie Männer alles können. Und Männer können auch nicht alles gut. Es gibt gut geeignete und weniger gut geeignete. Und da ist natürlich, um auf deine Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, wie kann man das in der Partei regeln, damit im Endeffekt auch mehr Frauen in den Bundestag kommen? Da hast du einmal die strukturellen Sachen, dass wir unsere Kandidatinnenlisten sind immer quotiert. Das heißt, solange wie wir beide Geschlechter da haben, die sich um ein Amt bewerben, wird sozusagen Mann, Frau oder auch Frau, Mann, Frau, Mann. Da müssen sich auch noch die einen oder anderen dran gewöhnen. Aber dass wir da schon mal sagen, da signalisieren wir schon eine Möglichkeit, mehr Frauen sozusagen in die Politik zu bekommen. Ja. Aber es ist natürlich auch, und das gehört zur Wahrheit auch dazu in der heutigen Zeit, nicht einfach in die Politik zu gehen, in die Öffentlichkeit zu gehen, als Frau in die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben viele Beispiele, wo gerade in der Kommunalpolitik sehr viel gegen Frauen ausgeteilt wird. Wir erleben das auch im Bundestag, dass wir sozusagen ganz besonders von rechts außen unter Beschuss stehen und immer auf die Körperlichkeit abgestellt wird und Frauen unflätig behandelt werden. Und da braucht's halt Vorbilder, Role Models, so wie ich auch gerne eins sein möchte, die keine bunten Prospekte verteilt, sondern einfach offen und ehrlich, wie auch hier in dem Podcast, berichtet, wie ist Politik, wie fühlt man sich als Frau und was kann man selber tun. Mhm. Und ja, ich war ehrlich gesagt schon immer jemand, der sich ungern die Butter vom Brot hat nehmen lassen. Aber auch mir sind solche Sachen passiert. Also ich habe nochmal nachgedacht, 21 bin ich ja fast parallel einmal in der Kandidatur um den Bundestag gewesen.
Ja.
Und kurze Zeit später als Co-Landesvorsitzende das erste Mal für den Vorsitz angetreten.
Ja.
Du glaubst nicht, was ich für Sprüche bekommen habe. Und überwiegend von Frauen. Na, was willst du denn jetzt noch alles machen? Und ist das nicht ein bisschen viel? Und wie schaffst du denn das mit Familie und den ganzen Ämtern und so weiter? Und da ist mein dann gewählter Co-Landesvorsitzender Henning auch bei den Journalisten immer in die Bresche geschlagen und hat immer gesagt, ich bin froh, dass ich Katrin an meiner Seite habe. Ihre Kinder sind schon groß, aber mein Sohn, der war damals 3. Und ich möchte viel Zeit mit meinem Sohn verbringen. Wenn ich sie nicht hätte, könnte ich viele Sachen mit ihm nicht machen. Also es bedingt immer der Unterstützung des anderen. Und das fand ich gut. Mhm. Aber da braucht es noch viele Männer, die solche Geschichten erzählen, damit es auch alle wahrnehmen und verinnerlichen. Weil es ist tatsächlich immer wieder, also ich sag's jetzt mal, ne, wenn jemand sagt, ich wäre jetzt noch Finanzminister und Fraktionsvorsitzender und dann mache ich auch noch den Parteivorsitz. Da kommen jetzt auch schon langsam Fragen. Ne? Sie sagen, ist das nicht ein bisschen viel? Aber Frauen kriegen die sofort.
Ja, und ich glaube aber, dass es auch losgelöst davon erstmal diesen wichtigen Schritt gibt, wen spreche ich an und wen kann ich für die Politik begeistern? Und da glaube ich, dass wirklich die Kraft in den Ortsverbänden liegt, da hinzuschauen und zu überlegen, wirklich ganz konkret, welche Frauen kann ich ansprechen in meinem Ort? Und in der Regel kennt man ja die Frauen, die sich generell auch für ein Ehrenamt engagieren. Sei das aus Vorfeldorganisationen, sei das aus anderen Vereinen. Also man sagen kann, Mensch, da ist jemand, der ist mir aufgefallen. Den habe ich auch vielleicht das eine oder andere schon mal in der Zeitung gesehen, weil er sich für etwas eingesetzt hat und diese Personen anzusprechen. Ich glaube, das ist wirklich auch so dieser erste entscheidende Schritt zu sagen, hier die Frauen reinholen und nicht immer nur, also ja, einfach nicht nur ist Quatsch, aber das mit einem System zu machen und nicht dem Zufall zu überlassen.
Genau. Und im Zweifel auch noch 5-mal nachfragen und nochmal ins Gespräch gehen, weil ja, ich vorhin beschrieben habe, Frauen sind sehr viel vorsichtiger.
Absolut, da hast du recht, am Ball bleiben.
Und Frauen sind auch unheimlich klug darin abzuschätzen, wie groß ihre Ressourcen sind. Weil es ist ja auch immer ein Ressourcenthema.
Ja.
Ne? Die sagen, also wenn ich was machen will, dann will ich es gut machen. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht und zusätzlich noch, dass man auch mit den Frauen bespricht, welche Ebene könnte denn für dich passen. Also auch da bin ich wieder dabei zu überlegen, nicht jeder Mensch ist für alles geschaffen. Mhm. Für mich war immer von Anfang an klar, ich wollte, wenn ich Politik mache, der Bundestag, das ist meine Welt. Mhm. Aber es gibt genauso viele, die sagen, ich möchte mich vor Ort einbringen. Also mir ist der Stadtrat sehr wichtig. Mhm. Der ist auch wichtig. Aber weißt du, was ich meine?
Also, ja, absolut.
Dass man nicht alles kann, sondern dass man überlegt, wo könnte ich meine Ressourcen, meine Fähigkeiten am besten einbringen. Und ich sage auch immer, wir vergessen immer, dass diese Ehrenämter, die sind wirklich anstrengend. Man muss da viel Zeit verbringen. Mhm. Aber sie sollen auch Spaß machen. Und das ist doch so in Deutschland. Was? Politik darf doch nicht Spaß machen. Das muss doch eine Bürde sein, eine Hürde.
Ich finde das unmöglich. Aber das sieht man wirklich bei euch auf allen Bildern, auf allen, das ist jetzt Social Media wirklich klasse. Sei das jetzt in deinem Wahlkampf, aber auch in der Zeit danach. Also den Spaß, wenn ich mir dein Team anschaue vor Ort, den Spaß, den die dabei haben, wenn die samstags in der Fußgängerzone sind, wie die sich wirklich nett machen, wie der Austausch untereinander ist, dieses Gemeinschaftsgefühl, was auch da entsteht, dieses in der Gemeinschaft leben, das ist großartig. Und man sieht ja auch, und das ist dir ja auch gelungen, es ist ja nicht immer so, dass es direkt heißt, ich habe einen festen Posten mit wiederkehrenden Terminen im Stadtrat, sondern politisches Engagement kann auch bedeuten, dass ich mich auf Projektebene mal eine Zeit lang engagiere und eben nicht diese Verpflichtung eingebe, jeden Dienstag um 17 Uhr im Rathaus zu sitzen.
Ne? Ja, genau das ist es. Und da sind auch so viele unentdeckte Ideen noch unterwegs, wo ich immer sage, die müssen wir alle sozusagen schöpfen. Und ich sag immer, bei aller Angestrengtheit, es ist ja auch sinnstiftend. Also wenn man einmal so den Hauch hat und weiß, ich habe hier ein bisschen in Mühe mitgemacht, damit die oder jene Entscheidung getroffen werden konnte, das ist schon auch viel wert.
Ja, wollen wir vielleicht von da nochmal so ein bisschen schauen, wie so dieser politische Umgang und das Miteinander gut gelingen kann? Also wie ich auch in diesen Konstellationen vor Ort diesen Gemeinschaftssinn und die Sinnhaftigkeit herstellen kann. Was braucht es da für eine Haltung? Was müssen wir da verbessern, damit sich auch alle wohlfühlen und diese Wertschätzung, von der du eingangs auch gesprochen hast, spüren?
Also es kommt schon ein bisschen auf dein Menschenbild an. Ich hatte gestern eine Videoschalte mit ganz vielen Menschen, die ihre Wurzeln im Iran haben. Ja. Und die mir berichtet haben, was sie persönlich umtreibt, Familienangehörige möglicherweise von der Todesstrafe bedroht sind, alle solche Sachen. Und zu denen habe ich gesagt, ich gehöre keiner Konfession an, ich bin konfessionslos, aber ich bin ich habe ein zutiefst humanistisches Menschenbild. Und das nicht nur am Großen, also wenn es eben geht, Menschenrechtsverletzungen sozusagen zu ächten und ob das, wie gesagt, im Iran ist oder ob das die israelischen Geiseln, die immer noch festgehalten werden, ob das dafür ist, aber auch im Kleinen. Das heißt, auch wenn ich mit meiner Bäckersfrau spreche oder mit der Frau an der Kasse oder wen auch immer ich wo treffe, gehe ich immer offen auf die Menschen zu. Das heißt, ich leihe ihnen mein Ohr im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich finde, dieses Zuhören haben wir alle vergessen. Wir gehen oft davon aus, wir stecken Menschen schon vorher in Schubladen und fragen schon gar nicht mehr, weil irgendwie wissen wir ja sowieso, was der dann antworten würde. Frage ich mich sowieso immer, wie Menschen zu sowas kommen, weil wenn sie diesen siebten Sinn hätten, warum spielen die nicht alle Lotto, ne? Weil dann würden die ja nur noch gewinnen. Also Spaß beiseite, dass man wirklich den Menschen zuhört und nicht gleich den Impuls hat, in 5 Minuten den anderen von einer anderen Meinung zu überzeugen. Das ist so meine Herangehensweise. Zuhören. Ja. Und da habe ich ja nun wirklich, der Wahlkampf, der war kurz und knackig. Wir haben an den Haustüren geklingelt und da weiß man ja vorher nicht, wer macht da auf, wer wohnt da, was hat der für eine Gesinnung, wie redet der mit Leuten. Die Leute spüren das, wenn du mit so einer Art auf andere zugehst. Ich will nicht sagen, die öffnen sich total, aber wenn jemand freundlich und offen daherkommt, dann kommt das auch ein bisschen zurück. Also wie man in den Wald hineinruft. Mhm. Und man muss auch ein ehrliches Interesse mitbringen. Und das fehlt eben bei vielen, vielen, die dann knallhart nur ihr Thema durchziehen und ihren Blick haben und gar nicht zulassen, dass der andere einen anderen Blick haben könnte.
Ja.
Und also ich glaube, das ist so die Quintessenz. Und natürlich, ne, dass ich sage, ich wertschätze erstmal, dass der andere sich überhaupt eine Meinung gebildet hat. Das ist auch schon mal was wert.
Glaubst du, dass dazu auch notwendig ist, dass man eine zeitlich entspanntere Haltung kommt? Dass man also, bevor man sendet und sagt, was ist mir wichtig, was möchte ich als Politiker, Politikerin hier vor Ort erreichen, dass man also wirklich in eine Ruhe kommt und sagt, jetzt höre ich erstmal hin und führe ein Gespräch und nicht dieses ich sende, sondern dass wir dieses Hinhören wieder ein bisschen neu lernen müssen.
Genau. Also die Hörer haben jetzt nicht gesehen, dass ich ganz doll genickt habe.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so und das ist genau... So wie ich oft die Dinge angehe, ich blende sogar oft, also ich komme jetzt, klar habe ich meine Message im Bauch, mhm. aber die stelle ich zurück. Also egal, mhm. wo ich hingehe, ob das ein Unternehmen ist, neugierig sein, Fragen stellen, was die Menschen umtreibt, wo sie gerade Herausforderungen sehen, gute, schlechte Geschichten. Das finde ich ist wichtig und das ist tatsächlich, also so diese Neugierde aufeinander, die auch Grenzen haben kann. Aber man muss erstmal den Schritt gehen. Also wenn ich dem Nachbarn nicht zuhöre, dann bin ich nicht in der Lage, seine Meinung zu hören. Und da kommen natürlich auch mal Meinungen, wo ich dann gesagt habe, auch im Wahlkampf, ich glaube, wir beide kommen jetzt nicht zu einem Konsens. Wir haben dieses Thema jetzt ausgiebig besprochen. Sie haben ihre Meinung. Ich habe ihn dargelegt, wie ich das sehe. Aber ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier. Und Birgit, da kam so oft, dass die Leute dann gesagt haben, vielen Dank für Ihre Zeit, danke, dass Sie mir zugehört haben. Und das war für mich auch so ein Garant, wo ich denke, wie denken die an mich zurück? Die jubeln jetzt nicht alle und sagen, ich muss jetzt unbedingt diese Frau wählen. Aber trotzdem geht ja Politik und Wahl auch sehr viel über Persönlichkeit. Und da denke ich, ist das Zuhören, das Ernst nehmen auch. Also das habe ich auch oft erlebt, dass Menschen mit latenten Ängsten umgehen. Da hilft das nicht, wenn ich dann sage, ach, ist doch nicht so schlimm, ach, das wird schon nicht. Dass ich einfach sage, ich versuche mich in die Situation reinzuversetzen und ich nehme diese Angst erstmal ernst.
Katrin, wo du das, du hast damit so recht. Und jetzt möchte ich dir aber eine Sache sagen, die mich fuchst. Und ich bin weit davon entfernt, mich darüber zu freuen, dass die AfD so stark im Bundestag vertreten ist. Aber ich finde es nicht richtig, dass wir dieses Zuhören, und das Zuhören ist genau das, was du gerade den Hörern beschrieben hast. Du hast 10-mal genickt, ja, als ich das gesagt habe. Das heißt, du hast mir das Signal gegeben, ich bin bei dir. Und ich finde das so schade, dass es der Eindruck zumindest über die Bildschirme entsteht, dass wenn die AfD dran ist, und das gilt umgekehrt übrigens genauso, macht die AfD auch bei den anderen Parteien, aber dass man dann bewusst nicht hinhört und nicht hinschaut. Also man spielt mit dem Handy, man macht andere Sachen, man macht sich Notizen, man unterhält sich mit dem Nachbarn so nach dem Motto, es ist unerträglich, was die sagen. Ja, ist es in vielen Sachen, aber so geht das nicht. Ich finde dieses, den Blickkontakt halten und auch hinhören und die Meinungen aushalten, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dessen, dass man aufeinander zugehen kann. Weil solange die Blockaden da sind, also auch wirklich visuell, auch über die Körpersprache, kann kein Dialog entstehen.
Ich würde hier mal trennen wollen, weil natürlich ist Reden halten im Bundestag immer so was, ein bisschen was wie Schaulaufen. Ne? Und da werden natürlich die Redebeiträge zugespitzt. Die sind tatsächlich sehr oft unerträglich. Mhm. Und man kann es manchmal wirklich nicht aushalten. Und ich gebe es zu, ich habe auch schon einen Moment erlebt, wo ich den Saal verlassen musste, weil ich es nicht aushalten konnte, was dort abgesondert worden ist. Aber Birgit, darüber, wo wir gesprochen haben, ist ja das sind die Politiker und Politikerinnen der AfD. Mir geht es ja darum, mit den Menschen zu sprechen, die sie vielleicht gewählt haben.
Ja,
und da kannst du dir vorstellen, wenn man in Bautzen und Umgebung wohnt, wo wir teilweise hohe 40-prozentige Wahlergebnisse für die AfD gehabt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so jemanden trifft, sehr hoch. Und das ist das, was ich damit meine, dass ich vorher nicht aussortiere und wenn jemand mit mir sprechen möchte, dass ich auch mit ihm spreche und wir in den Dialog kommen. Und das ist extrem wichtig, dass das nicht abgebrochen wird. Und da erlebe ich aktuell Tendenzen, dass wir, wie soll ich es formulieren, versuchen, unsere öffentlichen Räume zu entpolitisieren. Also ich höre von vielen, in unserem Wahlkreis ist es noch nicht vorgekommen, aber dass die sagen, nee, also die Politik wollen wir da nicht haben und mit dem Wahlstand, nee, das passt gerade nicht und dann müssen wir ja den anderen auch den Wahlstand genehmigen. Mhm. Das finde ich grundverkehrt, weil wir dürfen doch diesen Diskurs, den wir ja schon fast verlernt haben, nicht noch aus der gesellschaftlichen Lebensmitte verbannen. Wir brauchen die Dialoge. Und was wir alle feststellen ist, dass die Menschen eben schwer zu einer Veranstaltung hingehen. Egal, ob sie jetzt interessant oder weniger interessant ist. Das heißt, wir müssen es doch schaffen, dass jeder sich aus seiner Umgebungsblase herausbewegt und Dialoge mit Andersdenkenden sucht. Und das gilt für alle Seiten, ne? Und dazu sind, wie gesagt, du hast es vorhin gesagt, und deshalb stehen wir auch jetzt regelmäßig mit einem Stand auf dem Marktplatz, obwohl keine Wahlen sind, um
das
einfach
ganz toll
mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und genau die Sachen, die du vorhin auch gefragt hast, ne, kommt denn was bei Ihnen an? Ist denn schon was angekommen? Also, dass wir das auch begleiten können, weil nur so sind wir ja in der Lage, Entscheidungen auch zu revidieren oder was zu verbessern.
Also das finde ich ein ganz, ganz großartiges Konzept, dass man nicht nur eben diese 8 Wochen vor der Wahl da steht. Und ich glaube aber auch dieses, ich lade die Politiker nicht mehr ein, das rührt möglicherweise auch daher, dass man sagt, wenn das dann so ist wie im Bundestag, dass die sich da eh nur die Köpfe einschlagen. Es ist nicht richtig. Und es ist auch wirklich auch für den Bundestag. Ich habe da große Sorge, dass das eine Legislaturperiode gibt, wo wir ganz schreckliche Szenen im Bundestag erleben werden. Und das finde ich mit Geschrei und Gebrüll und alles. Wir hatten das auch schon mal in den 70ern.
Ja, wir hatten das schon des Öfteren. Ja, es wird nicht besser.
Es wird nicht besser. Aber das ist ja dieses Bild. Es ist halt, wir reagieren empfindlicher da drauf. Früher haben wir noch gesagt, ja, da hat noch mal einer richtig, da steht einer für was. Und heute ist es halt so zunehmend dieses davon genervt sein. Und
nee, Birgit, wenn ich ich weiß, so welche Rednerinnen und oder damals waren ja meist männliche Personen Redner. Ja. Es war immer ein Diskurs in der Sache wegen. Was wir, und da bitte ich dich auch mal vielleicht demnächst bei den Debatten aus dem rechten Lager hinzuschauen, es geht eben ganz oft eben auch unter die Gürtellinie. Das heißt, es wird
Katrin, absolut
gemacht. Und genau das ist es, wo ich sage, natürlich muss man unterschiedlicher Meinung sein. Und das will ich auch in den Debatten im Bundestag haben. Aber, und da sind wir wieder dabei, mit einer Wertschätzung dem Andersdenkenden gegenüber.
Ich bin da vollkommen bei dir und ich möchte wirklich jetzt auch, ist mir ganz wichtig, also mitnichten hier den Eindruck erwecken, dass ich auch nur irgendetwas davon gut finde. Die Frage, die ich mir stelle, ist nur, wenn wir ja zunehmend dieses Verhalten haben, dass die Reden dann nur für die Öffentlichkeit gemacht werden und für dieses Zuspitzen, wird es dadurch schlimmer oder könnte es vielleicht ein Stück weit besser führen, wenn wir Debatten anders miteinander führen? Wenn wir eben auch ein Signal senden, ich bin bereit, mir das mal anzuhören. Dass man dann vielleicht nicht mehr so überspitzt, sondern dass sich dann beim Gegenüber auch so eine Haltung entwickelt, aha, der ist jetzt bei mir und jetzt kann ich vielleicht mal vernünftig reden. Also vielleicht ist es eine übertriebene Hoffnung, die ich da habe. Vielleicht bin ich zu optimistisch und glaube zu sehr an so ein Rest Gutes im Menschen. I don't know.
Ja, das ist ja aber auch ein Bild, was die AfD ja vor sich hertreibt und groß macht. So nach der Devise, es redet ja niemand mit uns. Das ist ja Unfug, ne? Weil wir sind ja nicht nur ein Parlament, was sich im Plenarsaal trifft zu Debatten, sondern wir sind ein Arbeitsparlament.
Wir
sind in allen Ausschüssen. Ja. In der Lage, sich einzubringen. Und sie tun das auch. Sie diskutieren, sie debattieren. Man hört ihnen zu in den Ausschüssen. Das ist völlig normal.
Da ist eine andere. Katrin, dass du da auch nochmal hinweist. Ja. Da habe ich natürlich überhaupt keinen Einblick rein.
Ja, genau. Das heißt, da sagen wir das den Hörerinnen und Hörern auch nochmal. Das heißt natürlich nicht, dass ich es gut finden muss. Aber ich finde auch, dass ich dann auch sagen muss, diesem Antrag kann ich nicht folgen, weil das ist nicht meins. Aber trotzdem bringen sie sich überall ein. Und insofern, das wird natürlich
sehr polarisiert. Das heißt, die Gesprächsebene in diesen Arbeitskreisen ist eine ganz andere als vor den öffentlichen Kameras.
Auch immer die Debatten, wieso werden wir nicht gewählt, gerade jetzt aktuell als Ausschussvorsitzende, wo ich mal sage, ja, auch ein Kanzler, Friedrich Merz, musste in den zweiten Wahlgang. Eine Wahl ist eben mein individuelles Recht als Abgeordnete, jemand zu wählen oder nicht zu wählen.
Absolut. Und das ist zu respektieren.
Genau.
Absolut. Ja, unerträglich. Ja. Ja, Katrin, jetzt Kurve. Kurve zur Abschlussfrage. Und das finde ich jetzt nochmal spannend, auch von dir zu hören. Was bedeutet für dich Brücken bauen in der aktuellen politischen Lage und jetzt auch in der neuen Regierung?
Ich habe einmal die echten Brücken vor dem Bild. Das macht einfach die Carola-Brücke in Dresden, ne? Die eingestürzt ist. Und wir haben ja nicht nur in Dresden, auch in Berlin mussten ja ganz schnell mal Brücken abgetragen werden, weil sie einsturzgefährdet waren. Da müssen wir all unsere Kraft draufsetzen, ne? Dass wir sagen, wir müssen schnell bauen, wir müssen die Ersatzneubauten auf den Weg bringen, dass die Infrastruktur wieder im wahrsten Sinne des Wortes wieder gute Brücken hat. Und da haben wir viele im Land. Aber da, worauf du natürlich auch abstellst, ist, wie sieht es mit den persönlichen Brücken aus? Und auch da sind wir ganz am Anfang. Ja, sicherlich, wir haben uns ein ausgewählter Personenkreis hat sich natürlich in den Koalitionsverhandlungen gegenübergesessen. Und ich gebe zu, ich habe nicht nur einmal den Impuls gehabt, zu überlegen, ich bin zwar konfessionslos, aber bin ich jetzt vielleicht hier der bessere Christ mit meinem Menschenbild? Ich will sagen, wir müssen uns auch annähern. Ne? Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die schon lange dabei sind, die sich noch an die GroKo erinnern können. Mhm. Aber wir haben auch ganz viele junge Leute dabei. Das heißt, das liegt jetzt an uns, dass wir uns in den Ausschüssen sozusagen auch persönlich ein bisschen näher kommen. Und da ist das unterschiedlich. Der Haushaltsausschuss, der macht das so. Da werden wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen von der CDU/CSU demnächst mal treffen beim lockeren Plaudern, dass man einfach mal ja mit jedem ins Gespräch kommt, diejenigen, die man noch nicht kennt. Ne? Ich hatte ja in der vergangenen Legislatur auch jemand in meiner Berichterstattung. Da kommt jetzt jemand Neues dazu, den kenne ich aber schon ein bisschen. Also, dass man sich einfach menschlich auch entgegenkommt und da Brücken baut, weil ich finde, das ist immer ein großer Garant, wenn man dann die fachlichen Brücken bauen muss, wenn man sich darum streitet, ne? Und wenn das Geld, wir wissen, der Euro kann immer nur einmal ausgegeben werden. Und wenn es dann darum geht, wofür wird er denn ausgegeben, dass man, wenn man auf einer persönlichen Ebene gut unterwegs ist, auch fachlich besser streiten kann.
Danke. Katrin, das ist so wertvoll. Das ist so wertvoll. Ich erinnere mich daran, als ich im Stadtrat in Bad Honnef war, auch politisch neu, das erste Mal, da haben wir ein Ritual gehabt, dass wir nach den Ratssitzungen gemeinsam ein Bier trinken gegangen sind. Mit dem Bürgermeister und die verschiedensten Fraktionen. Also wer Lust und Zeit hatte, ist danach noch ein Bier trinken gegangen. Und das war das, was wirklich geholfen hat. Also dass man die Menschen kennengelernt hat, dass man Zeit hatte, auch mal ohne die Tagesordnungspunkte miteinander zu reden. Und ich glaube, dass das auch nochmal zum Thema vielleicht Stärkung der Ortsverbände auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, zu sagen, nicht nur an die Hand nehmen bei den politischen Veranstaltungen, sondern auch eben diese Stunde danach.
Ja, tatsächlich. Also das hatten wir gestern auch im Gespräch. Wie schaffen wir Räume, in denen wir uns abseits der Regularien begegnen können?
Ja.
Und wo wir, ne, Ortsverein übergreifend, wo kann man auch zusammen, da sind wir wieder, Spaß haben, neue Leute kennen, ins Gespräch kommen, weil es gibt ja nicht die eine SPD-Meinung, ne? Also wir haben viel zu bereden und das tun wir aktuell auch, weil auch wir wissen, unsere SPD wird sich weiterentwickeln müssen. Wir werden herausfinden müssen, wohin sie sich denn weiterentwickelt. Weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass sich alles um uns herum verändert, auch geopolitisch. Und wir denken, wir bleiben immer so, wie wir schon waren. Das wird nicht funktionieren. Also da gibt es viel, viel zu reden. Und wie gesagt, ich bin sowieso ein Verfechter, vieles dann persönlich mal abseits zu tun und liebe das auch. Und deshalb fahre ich auch viel zu anderen Ortsvereinen oder Kreisverbänden. Das ist ja das Privileg, was man als Co-Landesvorsitzende hat.
Das ist klasse. Das ist klasse. Und Katrin, ich würde sagen, wir machen jetzt das, was wir zu Beginn gemacht haben. Wir fragen jetzt ChatGPT nochmal nach einer schönen Zusammenfassung unseres Gespräches und geben das in das Outro mit rein. Vorab noch, wie schätzt du es ein? Das ist so wichtig, dein Podcast, den du machst, werden wir das schaffen, dass wir so einmal im Monat den Hörern ein Update aus Berlin und Bautzen geben?
Auf jeden Fall. Ich denke, wird auch angenommen. Und vielleicht schaffen wir es auch in Zukunft, so ein bisschen was Neues einzubauen, hier und da ein bisschen kurz und knackig zu sein, eine Überraschung einzubauen. Also es lebt von den Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Mhm. Und da auch hier von mir der Aufruf, wenn ihr uns hört, empfehlt uns weiter. Das ist so wichtig, dass Menschen einfach mal barrierefrei zuhören können, wie Politikerinnen so denken können, wie ich so ticke und von der Warte. Und es macht mir auch Spaß. Das gebe ich auch zu. Und da sind wir wieder beim Faktor, woraus ziehe ich Energie? Auch aus Stunden wie diesen, wo wir Podcast aufzeichnen.
Ach, wie schön. Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Katrin.
Bis zum nächsten Mal, Birgit.
Und liebe Hörer, die neue Legislaturperiode, die bringt nicht nur neue Inhalte, sondern auch eine neue Haltung mit sich. Mehr Klarheit, mehr Fokus, mehr Verantwortung. Katrin Michel nimmt ihre Erfahrungen aus den vergangenen Jahren mit, bringt sie ein und setzt sich weiter dafür ein, dass Politik ganz konkret wirkt. Für die Menschen vor Ort, für mehr Gleichberechtigung, haben wir heute gehört, und auch für einen respektvollen Umgang miteinander. Also, es gibt einen Aufbruch mit klarer Richtung, mit dem festen Willen, es besser zu machen. Bis dann.
Das war der Podcast Die Brückenbauerin der SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Michel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy.